Ja, das soll ja dieses Taufgespräch geben und es gibt Taufinteressierte. Und dann hatte ich mir eben im Vorfeld auch schon gedacht, ich könnte das Thema ja nochmal aufgreifen, heute im Gottesdienst drüber sprechen und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich an manches zu erinnern oder auch neu sich dazuzustellen oder auch selber die Frage für sich noch mit einem "Willst du getauft werden?" mit einem Ja zu beantworten. Ich habe es ganz einfach aufgebaut vom Inhalt her, vor der Taufe, Taufe und nach der Taufe. Das ist so die grobe Gliederung, an die ich mich halten will, wenn wir jetzt einiges zur Taufe sagen und hören. Römer 3, 22 und folgende, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Vor der Taufe haben wir alle Menschen was gemeinsam. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Das haben wir gerade gelesen. Wir kommen als Menschen in einen Zustand der Sünde und damit der Trennung von Gott. Der Römerbrief schreibt hier dann, erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Das ist ein großer Begriff, das ist ein großes Thema. Das kann unser Leben hier schon betreffen, dass es die Herrlichkeit Gottes auf unser Leben kommt. Das kann auch die Ewigkeit betreffen, dass die Herrlichkeit Gottes unser ewiger Lohn ist, wenn wir ihm folgen und demgegenüber der Tod der Sünde sollte es, also nicht die Herrlichkeit, sondern Tod und sein Umfeld, Hölle und so weiter. Sodass sie gerechtfertigt werden durch Glauben, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Gott sei Dank, wenn es ein Mensch merkt, dass er verloren ist, dass er getrennt von Gott ist, dass er Vergebung braucht, dass er Versöhnung mit Gott, den Vater, braucht, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben. Gut, wenn man das erkennt, das ist das eine. Das andere, wenn man dann noch den Weg findet, wie das geht. Und da dürfen wir uns bewusst machen, die Taufe ist nicht die Handlung, die mich rechtfertigt, gerecht macht vor Gott, sondern die hat eine andere Bedeutung. Die Taufe, die Rettung kommt durch Glauben und durch Glauben an das Blut Jesu. Und dieses Blut Jesu steht dafür, dass Jesus stellvertretend für mich gesühnt hat. Für mich, der ich ein Sünder bin und war und der dieses Gericht Gottes zu erwarten hätte, die Strafe, den Tod. Aber durch sein Blut ist uns ein Zeichen gegeben, dass wir einen Weg der Rettung haben, dass Jesus für uns stellvertretend den Tod auf sich genommen hat, dass er unsere Strafe, unsere Schuld gesühnt hat. Den hat Gott dargestellt als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also es geht hier um Jesus, den hat Gott dargestellt als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut, dass er Jesus den rechtfertigte, der glaubt. Glaube, was muss ich glauben? Ich muss erstmal an meine Schuld glauben. Ich muss erkennen, dass ich schuldig bin, dass ich vor Gott sündig bin, dass ich vor Gott versagt habe, dass ich Gott entehrt habe, dass ich nicht seinen Weg gegangen bin, dass ich Vergebung und Sühnung brauche. Das ist das eine, was ich glauben muss. Aber allein die Selbsteinsicht und das Glauben an meine Schuld, allein das rettet noch nicht, sondern das muss mich dann suchen lassen, dass ich dahin komme, dass ich das auch im Glauben annehmen kann, was Jesus für mich getan hat, dass ich mich eins machen kann mit seinem Tod, dass ich das erkenne, dass ich es brauche und zu ihm komme und gläubig werde und im Glauben das dann annehme. Und wenn ich gläubig geworden bin, dann sind eigentlich in der Bibel mal so an einer Stelle zwei Fragen berichtet, die ich mir dann stellen sollte. Paulus kommt nach Ephesus und findet dort einige Gläubige. Und gewisse Umstände begleiten dieses Geschehen, aber was mir wichtig ist, dass Paulus dann auf einmal fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Also als ihr gläubig wurdet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wir würden vielleicht, manche einen würden sagen, ist doch klar, Und man kann auch sagen, ja, das ist ja ein Werk des Heiligen Geistes, dass ich gläubig werde. Aber irgendwas hat diese Frage doch in dieser Situation interessant gemacht. Und die sagen dann, wir haben nicht mal gewusst, dass es den Heiligen Geist schon gibt. Und dann sagt Paulus, auf was seid ihr denn getauft? Die zweite Frage, auf was seid ihr denn getauft? Das sind wir bei unserem Thema. Und sie erzählen dann, dass sie auf Johannes getauft sind. Und dann lassen sie sich noch einmal taufen auf den Namen Jesu Christi. Mit der Taufe, wie wir sie verstehen, wie wir sie in unserer Zeit auch praktizieren, nach dem Taufbefehl, macht sie Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also vor der Taufe dieses Leben ohne Gott, unversöhnt mit Gott, dann vor der Taufe, dass der Geist Gottes anfängt an mir und ich ihm zulasse, dass er mir Glauben weckt, mich erkennen lässt, dass ich Sünder bin und dass ich Vergebung und Versöhnung brauche. Und dann der Schritt, dass ich glaube, dass ich Jesus mein Leben gebe. Und dann, wenn ich gläubig bin, ist die Frage nach der Taufe relevant. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier ist eine zentrale Stelle zur Taufe. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod getauft sind? In seinen Tod, in seinen Sühnetod, in seinen Tod, an den er unsere Sünde gesühnt hat. Und durch die Taufe sind wir damit hineingetauft. Das heißt, wir werden teilhaftig an diesem Geschehen. Und wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe. Ja, begraben, das heißt, wir sind gestorben vorher. Schlecht, wenn man einen Nicht-Gestorbenen beerdigt. Grausam. Schlimm. Nur Gestorbene sollten beerdigt werden und auch übertragen auf die Taufe, wenn wir mit ihm begraben werden. Das heißt also noch einmal, wir müssen vorher gestorben sein. Und die Bibel sagt, dem alten Leben gestorben sein, dem Leben ohne Gott, das muss abgestorben sein, das muss mit ans Kreuz gebracht worden sein. Dieses sündige Leben in eigener Selbstherrlichkeit und Selbstherrschaft, dass das ans Kreuz kam, mit Jesus stirbt. Und sagt, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe jetzt für meinen Herrn und unter der Herrschaft meines Herrn. Dieses alte Leben in Selbstbestimmung und dem, was ich will und gerade, wie ich Lust habe, ohne Gott, ist gestorben. Und jetzt, wenn das gestorben ist, dann macht Beerdigung Sinn. Dieses alte Leben kommt so, wie Christus gestorben ist und beerdigt worden ist, begraben worden ist. So kommt das alte Leben in der Taufe sichtbar gemacht, ins Grab wird beerdigt. Und es ist auch ganz gut, wenn man einen Gestorbenen beerdigt, weil wenn man ihn nicht beerdigt, wenn man ihn liegen lässt, denkt, nö, der macht ja nichts mehr, ist ja tot, das kann mir nicht mehr gefährlich werden, dann fängt er das Stinken an und wird sehr unangenehm. Und so sollten wir als Christen auch wissen, unser alter Mensch, der muss begraben werden in der Taufe. Und dann Vers 5, wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir sehen also, hier ist die Taufe auch nicht nur ein Symbol beerdigt mit Jesus, sondern ein Symbol, so wie wir den dann im Taufwasser, ne, den lassen wir nicht da unten unter Wasser und wenn er beerdigt ist er weg, sondern den, wenn wir taufen, dann holen wir den auch wieder hoch, aus dem Wasser raus. Und das zeigt auf die Auferstehung, so wie Jesus wieder aus dem Grab rauskam, vom Totenreich rauskam und aus dem Grab rauskam und auferstanden ist, so zeigen wir mit der Taufe auch, dass wir an diese Auferstehung glauben und dass es dieses Auferstehungsleben auch jetzt für uns schon gibt in der Auferstehungskraft Gottes. So ist also die Taufe, ihr merkt, wir sind nicht mehr beim ersten Punkt vor der Taufe, sondern wir sind mitten beim zweiten Punkt, Taufe. So ist diese Taufe, ein Bild für die geistliche Wirklichkeit. Mein altes Leben habe ich abgegeben am Kreuz mit Jesus. Das ist gestorben, dem will ich nicht mehr leben. Ich bin begraben mit Christus und das alte Leben ist begraben und jetzt kommt ein neues Leben in der Auferstehung Jesu Christi. So ist die Taufe ein Bild für diese geistliche Wirklichkeit, Sterben, Auferstehung, ewiges Leben. Und die Taufe ist aber auch ein Bekenntnis, ich habe Buße getan, ich bin umgekehrt, ich habe mein altes Leben bereut und um Vergebung gebeten und auch die Gesinnung des alten Lebens abgegeben und will eine neue Gesinnung mit Jesus leben. Eine Taufe ist ein Bekenntnis, die das deutlich macht, die diese Dinge deutlich macht und nach außen bekennt. Deswegen macht das auch Sinn, wenn andere dabei sind und das sehen. Und wenn ich davon rede und erzähle, dass ich getauft bin und mich taufen lassen will. Es ist ein Bekenntnis, ich glaube an Jesus und will mein ganzes Leben lang ihm nachfolgen. Dieses Bekenntnis dürfen wir über der Taufe sehen. Und die Taufe ist auch eine Kraftzuteilung. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit drückt Sinn und Zweck aus. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also hier steht eine Begründung, warum wir durch die Taufe in den Tod begraben sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit. Warum? Damit. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe, eine Begründung für die Taufe ist dieses damit, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, gut, schöner Anspruch, macht es mal. Aber hier steht, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, es war also die Kraft des Vaters, es war die Kraft Gottes, die Jesus, die Christus aus den Toden auferweckt hat. Und dann heißt es gleich wie Christus. Auch wir müssen dieses neue Leben nicht in eigener Kraft und Verbissenheit und Zähigkeit und Selbstüberwindung und neuen Werken des Gesetzes durchbeißen, sondern auch wir dürfen damit rechnen, dass die Kraft, die Christus aus den Toden auferweckt hat und ihm zu einem neuen Leben verholfen und geschenkt hat, dass dieselbe Kraft uns auch begleitet und erfüllt, gerade auch durch die Taufe. Dass diese Auferstehungskraft, die Geist Gottes Kraft, auf unser Leben kommt. Da betet Paulus in Epheser 1, ich zitiere daraus abschnittsweise, er erleuchte eure Augen, damit ihr wisst, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit seiner Macht, seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem er Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat und in den Himmel geführt hat, zur Rechten Gottes, die Kraft, überwältigende Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, so nochmal grob zitiert, diese Kraft kommt auf uns und das macht so den Eindruck, wie wenn die Taufe da wirklich ein Schlüssel ist. Das ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern es ist ein geistliches Geschehen, eine geistliche Wirklichkeit, was in der Taufe geschieht. Die gleiche göttliche Auferstehungskraft erweckte Jesus und er in einem neuen Leben wandelte. Dieselbe Kraft mag auch uns erwecken und zu einem Geist erfüllten, Geist unterstützten, Geist gestärkten Leben. Ja, dann kommen wir zu nach der Taufe. Spätestens jetzt, wenn wir getauft sind, sollten wir suchen, bitten und darum eifern, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Denkt nochmal an Epheser, an die Epheser, wo Paulus fragt, seid ihr mit dem Geist erfüllt worden, als ihr gläubig wurdet? Ja, es war ein Werk des Geistes, als du gläubig wurdest, der dich überführt hat, der dich hin zu Jesus geführt hat, der Jesus für dich groß gemacht hat, dass du Vergebung im Glauben empfangen kannst. Aber trotzdem fragt der Paulus, seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft worden, als ihr gläubig wurdet? Also das heißt doch so ungefähr, das ist höchste Zeit, es ist relevant, wenn ihr euch taufen lasst, dann gehört das auch dazu. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und dann werden sie belehrt über die Taufe. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Biblische Normalität. Glaube, Taufe, Heiliger Geist. Ja, und Heiliger Geist, das ist nicht unbedingt nur hier ein Gefühl oder gewisse Ekstase, sondern ganz sachlich, sie redeten in Sprache und Weissagten. Das ist ganz normal, in Sprache, und das meint hier Zungensprache, zu reden oder zu beten und zu weissagen, dass das vorhanden ist. Das sollten wir nicht ausklammern. Wenn wir uns taufen lassen, ist das auch ein Schritt, den wir bewusst tun sollten und sagen, wir wollen mehr vom Heiligen Geist. So ließen sie sich taufen und dann wurden ihnen die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Nach der Taufe sollte unser Leben davon gekennzeichnet sein, dass wir den Heiligen Geist suchen und immer wieder die Erfüllung des Geistes suchen. Und ein zweites möchte ich sagen, was nach der Taufe uns begleiten sollte. In 1. Petrus 3, Vers 21, da ist so eine Stelle, die scheint ein bisschen schwierig zu übersetzen zu sein oder die Möglichkeit, gewisse Nuancen zu übersetzen, so oder so. Jedenfalls ergibt sich, wenn man das studiert, für mich daraus auch so zwei Hinweise. Da ist die Rede von der Taufe als ein Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Zeugnis eines guten Gewissens. Mit anderen Worten, ich lasse mich taufen und bezeuge damit, ich habe ein gutes Gewissen vor Gott. Wieder der Punkt, mir meine Schuld ist vergeben. Christus ist für mich meine Gerechtigkeit. Ich darf in gutem Gewissen vor Gott wandeln und das bezeuge ich. Eine andere Nuance von Übersetzung lässt scheinbar auch zu, von der Taufe als von einem Bündnis eines guten Gewissens zu reden. Die Taufe, ein Bündnis eines guten Gewissens. Taufe ist ein Bündnis zwischen mir und Gott. Ich sage Ja zu seinem Angebot, mit dem er schon lange zu mir Ja gesagt hat. Ich sage Ja zu seinem Bündnis, zu seinem Vertrag und hier genannt Bündnis eines guten Gewissens. Mit anderen Worten, ich sage Ja zu der Vereinbarung, ich will mit gutem Gewissen wandeln. Ich will mit meinem Gott mit gutem Gewissen wandeln. Ich will mit meinem Gott im Reinen bleiben und so wandeln, dass ich ein gutes Gewissen vor Gott habe, dass ich mich an seinen Weg halte. Taufe, vor der Taufe, Taufe und nach der Taufe. Ich habe genau hier die Folie. Vor der Taufe, der Aufruf, lass dich retten, erkenne, dass du ohne Gott verloren bist, ohne die stellvertretende Sühne Jesu Christi. Taufe, dann, wenn du das eingesehen hast, wenn du das angenommen hast, und da habe ich einfach hingeschrieben, warum zögerst du, warum lässt du dich nicht taufen? Manche hängen vielleicht auch an der Frage fest, ja, ich bin doch getauft. Lass mich mal ganz provokativ fragen, die in Ephesus waren auch getauft. Und dann hat aber Paulus gesagt, jetzt gilt die Taufe an Jesus Christus, wo du dich taufen lassen kannst, nachdem du dich dafür entscheidest, nachdem du erst dein sündiges Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hast und dann die Entscheidung triffst. Und dieses, warum zögerst du, das ist die Frage, die immer in der Bibel auftaucht. Und dann die Antwort, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann solltest du das tun. Zöger nicht länger, wenn du doch eigentlich die Erkenntnis aus dem Wort hier finden kannst. Lass dich taufen. Und nach der Taufe bewahre das Bündnis. Das Bündnis eines guten Gewissens. Amen.